NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Bettina Peulicke und unserem Gast heute, dem Schauspieler Ronald Zerfeld. Ja, tatsächlich, man könnte sicherlich sagen, bekannt aus Film und Fernsehen, ausgezeichneter Schauspieler mit vielen Preisen und demnächst im Kino wieder zu sehen in dem Film 2:1. Das ist ein Film, ich sage jetzt mal so ein bisschen Dramödie, also da ist viel Ernstes dabei, da ist aber auch viel Unterhaltsames dabei und dieser Film spielt 1990, das heißt, da war im Grunde genommen die Vergangenheit der DDR besiegelt und die Zukunft ungewiss. Ich glaube, das kann man vielleicht so sagen. Also standen schon Sachen klar. Es herrschte vielleicht so ein bisschen Orientierungslosigkeit und auf der anderen Seite so ein bisschen Wild-West-Mentalität, wenn man das so in der Retrospektive sagen kann. Und in diesem Umfeld angesiedelt entdecken drei Freunde in einem alten Schacht in Halberstadt Millionen eingelagerter Ostmark und nutzen dann die Umtauschphase, wo das Zeitfenster im Westen etwas länger geöffnet war als im Osten, auf vielleicht nicht ganz so legale Art und Weise. Sandra Hüller und Max Riemelt an der Seite von Ronald Zerfeld. Und ein Satz in diesem Film lautet, die Zeit überstehen und den Job nicht verlieren. Das ist die Devise. Du bist 1977 in Ost-Berlin geboren, da war das mit dem Job verlieren vielleicht noch ein bisschen früh, aber wie hast du diese Zeit erlebt, ganz persönlich, und kennst du solche Aussagen, solche Gespräche aus deinem Umfeld?
Ja, kenne ich. Und ich glaube, die Geschwindigkeit war damals maßgebend und sehr überraschend für viele, auch für mich. Nicht nur rückblickend, auch damals, was innerhalb dieser ersten 2 Jahre passiert ist. Also vom 9. November 1989 bis zum 3. Oktober 1990. Ein Jahr oder sagen wir 2 Jahre bis 91 ist ja da so viel passiert. Und die Geschwindigkeit war für mich echt überraschend. Also die Abwicklung eines ganzen Staates über die Bühne, das Kapital, was gegriffen hat, Kohl, der eigentlich schon weg war vom Fenster, dann nochmal 16 Jahre rangehangen hat. Keinem wird es schlechter gehen, wir versprechen euch blühende Landschaften. Du sprachst gerade an, die freie Zeit, die Wildwest-Atmosphäre. Da muss man, glaube ich, unterscheiden, war man direkt in Berlin oder in meinem Fall in Ost-Berlin? Das muss man ein bisschen, glaube ich, besonders beschreiben. Berlin kannte ich nur aus Ost-Berlin. Ich kannte die Russen, die noch Berlin als Besatzer oder als Truppen stationiert waren. Ich kannte die Vietnamesen, die Rivertex-Vietnamesen als Austausch. Ich kannte die Kubaner, kannte die Angolaner. Dann vielleicht noch ein bisschen aus Nicaragua. Aber plötzlich war dann 1989 die Grenze offen. Und ein paar Wochen später lernte ich die ersten Türken, die ersten Libanesen kennen am Europacenter so. Und merkte einfach, Berlin ist ein Schmelztiegel. Und dann begann eine sehr, sehr tolle Zeit bis, sagen wir mal, 1996. Ich sage, das war so die narrenfreie Zeit im Zuge der Wiedervereinigung, bis die Systeme griffen. Weil es war ja schon ein eklatanter Unterschied, nicht nur auf Seiten des Computers oder auf der Ausstattung der einzelnen Ministerien oder. Aber spannend war natürlich diese Zeit, wir können uns jetzt verwirklichen. So, das, was man ja immer dem Osten vorgeworfen hat, dass man sich als freier Kreativer, der eben nicht konform war mit der Idee oder der Vorstellung von einer Partei oder vom Land, da seine Schwierigkeiten hatte. Und dann war plötzlich die freie Marktwirtschaft da. Es kam die harte D-Mark 2:1. Ich weiß noch, das Wochenende, an dem quasi die Ostprodukte aus den Regalen in der Kaufhalle plötzlich zu Supermarkt, Kühlschränken, Regalen von Kaisers und Tengelmann und wie sie alle heißen, geworden sind. Und wie wir als Peoples und auch mit den Fahrrädern und mit den Mopeds davor standen. Und wie die großen LKWs einfach das alte Zeug abgeholt haben und das neue Zeug angeliefert haben. Die Währungsunion, ganz klar, merkte man anhand der Stimmung der Eltern, fühlen die sich betrogen oder nicht betrogen. Die Entscheidung dann von der Übergangsregierung, letzte Modrow-Regierung noch im Zuge der Wiedervereinigungsverträge, wie viel darf man 1:1 tauschen, wie viel darf man 2:1 tauschen, wie viel das Ersparte ist oder wer legt fest, wie viel das Ersparte wert ist, wie viel die Ostmark noch wert ist in dem Prozess des Wiedervereinens. Aber spannend ist auf jeden Fall diese wilde Zeit. Und ich war in einem Alter 12, 13, aber kein Berg zu hoch, kein Fluss zu breit und konnte da voll reinspringen. Und ich war toll oder glücklich, in Berlin leben zu dürfen. Und diese Aufbruchsstimmung spürte man an jeder Ecke, nicht nur im alten West-Berlin, die uns so mit offenen Armen empfangen haben. Ich glaube, nach der Grenzöffnung durften ja die Ost-Berliner monatelang noch umsonst fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wie schnell dann die Raketen plötzlich am 3. Oktober 1990 in die Luft gingen. Und Deutschland war wieder vereinigt, was 40 Jahre zuvor fast unvorstellbar war, weil die zwei Systeme sich grundlegend so unterschieden haben. Aber ich komme jetzt zum Schwägen. Ich habe, glaube ich, die Anfangsfrage schon wieder übergeben. Es soll ja ein Gespräch sein, es soll ja kein Monolog sein.
Na, es war. Und ich habe es auch einfach nur so eingeworfen, denn du hattest eigentlich als junger Mensch, warst du sportlich sehr ambitioniert und auch sehr talentiert, hast schon die Jugendmeisterschaft als Judoka mit 11 gewonnen. Und Olympia war das Ziel, so habe ich es jedenfalls gelesen. Mhm. Und dieser Traum zerplatzte mit der Wiedervereinigung. So ist es in deiner Biografie auch oder in Informationen zu lesen. Das heißt, da ist für dich ja auch ein Ende gewesen, was jenseits von körperlicher Machbarkeit oder auch nicht, ohne die politischen Geschichten halt vielleicht auch nicht so gewesen wäre. Also insofern auch eine ganz persönliche Geschichte.
Absolut, absolut. Sport war natürlich eins der wenigen Betätigungsfelder für eine Regierung oder für die DDR, wo sie außenpolitisch ein paar Punkte sammeln konnten, so, oder Aufmerksamkeit. Ansonsten gab es vielleicht ein bisschen in der Embryonalforschung ein paar positive Sachen, wo wir international gut dastanden oder. Ansonsten hat die DDR Mikroelektronik, die haben wir eher groß gemacht als klein gemacht. Und ansonsten war es ja alles ein bisschen sehr überschaubar. Aber jetzt galt es ja darum, Deutschland zukunftsfähig zu machen. So, aber spannend ist natürlich, dass man unterscheiden muss. Deshalb finde ich ja 2:1 zu spannend. Der Osten wurde quasi sozusagen befreit und könnte plötzlich frei leben und man konnte sich verwirklichen, konnte weg von zu Hause, um mal die freie Welt zu schnuppern, um aber wiederkommen zu können, wie meine Figur. Volker zum Beispiel, aber auf der anderen Seite hat der Westen einen Absatzmarkt bekommen. Der Westen war ebenfalls am Ende der Einbahnstraße bereits angekommen. So, und im Westen hatte bereits jeder eine Mikrowelle, ein Auto. So, und dann war das, glaube ich, ganz, ganz clever und eine Win-Win-Situation. Aber viele Sachen wissen wir einfach noch nicht, was damals wirklich verhandelt wurde. Also wir waren ja noch nicht mal fertig und haben die nach dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Enteignungssachen im Zuge der Nationalsozialisten irgendwie aufarbeiten können, so politisch. Und es war immer noch so ein Graubereich. Und dann ging es natürlich auch um die Staatssicherheit. Es ging da um Besitzansprüche von Leuten, die in der DDR enteignet wurden, damals in den 50er, 60er Jahren. Und ich glaube, da gab es noch oder gibt es nach wie vor noch sehr viel Bedarf, weil man musste einfach diesem zeitlichen Druck, um es über die Bühne zu kriegen, einfach war dem geschuldet, dass man das, wir müssen da jetzt durch. So, da sprechen wir vielleicht jetzt irgendwie später drüber. Aber wir müssen es jetzt sauber über die Bühne kriegen, dass wir die Wiedervereinigung kriegen, weil es vielleicht eine einmalige Chance. Also wenn Gorby vielleicht innenpolitisch abgesägt wird, dann kommt der Nächste vielleicht und der sagt eben nicht mehr, okay, oder macht mal, oder dem reicht es nicht. Und da waren sie, glaube ich, clever. Also nicht nur Kohl, Mitterrand und damals noch Bush oder Reagan, die das einfach genutzt haben, diesen Momentum. Für uns war es natürlich auch eine Befreiung, eine Revolution. Hatte auch diverse Interviews jetzt zu 2:1. Und da war sehr oft die Frage gestellt, ob es wirklich so ist in der Wahrnehmung, ob der Ostdeutsche vielleicht geblieben wäre oder es anders gekommen wäre, wenn man ihn hätte reisen lassen. Was ich eine sehr, sehr spannende Frage finde. Und ich denke, es wäre vielleicht was anders gekommen. Man muss mich dann immer daran erinnern, als die Ersten mit ihrem Trabi aus Österreich wieder zurück nach Ungarn gefahren sind. Und die Journalisten an der Grenze gefragt hat, wieso kommen sie wieder zurück? Na, wir wollten nur mal gucken. So, das war, glaube ich, ein großer Wunsch von vielen zu wissen, die Welt ist einfach viel, viel größer. Es gibt tolle Ecken. Warum darf ich die nicht kennenlernen? Und das ist, glaube ich, schwer zu vermitteln, warum. Und das reicht bei vielen einfach nicht nur die ideologische Erklärung oder die politische Erklärung. Und man merkt ja auch einfach, wie viel gereist wurde nach 89. So. Oder viele Frauen aus den neuen Bundesländern oder Männer haben sich getrennt, viele Beziehungen, weil einer von beiden wollte erstmal raus in den Westen und ist dann plötzlich aus den neuen Bundesländern in den Westen gezogen, hat dort versucht, eine neue Existenz aufzubauen. Einige kamen wieder zurück, wie meine Figur jetzt bei 2:1. Und das ist, glaube ich, ganz spannend so. Da nochmal dieses Angebot von Nadja in dem Film von 2:1, dass man mal die Perspektive wechseln kann, dass man sich mal reinversetzen kann in diese Hausgemeinschaft, die diese Tage, diese Wochen da miterleben durften im Zuge dieser Währungsunion von 2:1. Und das ist ja dann, glaube ich, auch Ansporn und Anlass, dass andere Filmemacher vielleicht die Themen aufnehmen können und dass wir nach über 30 Jahren immer noch zu wenig wissen und uns oftmals nur auf einen Satz reduzieren. Der Wessler, der oft sagt, draußen war, im Osten war alles nur grau und wir hatten nichts zu fressen und durften nicht reisen und wurden nur von der Stasi und der Westen war nur nimm doch nicht irgendeine Schokolade, nimm doch Kinderschokolade und die Welt ist in Ordnung. Und wusste nichts von Raff, nichts von Dutschke-Generation, nichts von deren Fragen, der Probleme der Studenten, die dann nicht wahrgenommen wurden. So, wo Schmidt habe ich geliebt in seiner Biografie und in seiner Rhetorik, aber als er die Entscheidung getroffen hat, wir fahren nicht mit Terroristen und hat die Studenten alle als Terroristen sozusagen bezeichnet, Afghanistan ist damals, glaube ich, ein Fehler gewesen im Westen. Aber das habe ich erst im Zuge meines Interesses erfahren, als ich mich interessiert, wie war denn die Jugend im Westen. Und genauso ist ja wichtig, dass es solche Filme gibt, die mir dann andere Perspektiven anbieten.
Ich bleibe trotzdem auf diesem Zug, der vielleicht gleich wieder zum Anhalten gebracht wird von Ihnen. Aber es ist vielleicht auffällig oder es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass dieser Film 2:1 halt mit ostdeutschen Schauspielern besetzt ist. Das war in der Serie Weißensee zum Beispiel, wo sie ja auch mit dabei waren, auch zum größten Teil der Fall. Und in der Wahrnehmung von vielen hat das dazu geführt oder es gab eine Verbindung, die als Schlussfolgerung gezogen wurde, dass die ostdeutschen Schauspieler eine Form und ein Empfinden von Authentizität rüberbringen konnten, die, ich würde mal sagen, vielleicht jenseits des handwerklichen Könnens, was ein Schauspieler ja, egal wo er herkommt, haben muss, etwas darüber hinaus aus ihren Biografien eben haben, was zur Glaubwürdigkeit und zur Qualität dessen, was dort abgeliefert wird. Es gibt ja andere Filme, die sich auch also im Osten und mit verschiedenen Thematiken da befassen. Und es ist jetzt eben bei 2:1 auch so. Sehen Sie das so oder ist das eigentlich nur eine Befeuerung eines Schubladendenkens, das eigentlich jetzt mal langsam vorbei sein sollte?
Beides. Ja und nein. Zum einen stimme ich dem zu, dass Leute, die im Osten aufgewachsen oder sozialisiert sind, natürlich noch aus einem ganz anderen Humus schöpfen können, was dieses Zwischenmenschliche betrifft oder was das betrifft, was man eigentlich nicht spielen kann. Aber du sprachst auch gerade Weißensee an. So, und da waren nicht alle aus dem Osten. So, und deshalb meine ich, es gibt ja diese Beispiele und deshalb ist es so wichtig, dass es diese Filme, diese Serien gibt, weil ich strikt dagegen bin, dass man sagt, nur ein Ostler darf über den Osten reden, weil der Westler nicht. Nee, wenn Interesse da ist, so, dann soll auch endlich das passieren, was wir ja immer anklagen nach 30 Jahren. Es gibt immer noch den Ostbeauftragten, es gibt immer noch die Gräben, wir wissen immer noch zu wenig miteinander. Ja, warum wissen wir zu wenig? Weil unser Interesse nicht groß genug war, unsere Motivation. Bei den Leuten, wo die Information oder die Motivation, das Interesse groß war, bei denen hat eine Veränderung stattgefunden.
Sie hören das Gespräch heute mit dem Schauspieler Ronald Zehrfeld. Am Anfang war ein Studium der Literatur- und Politikwissenschaft, wenn ich da richtig informiert bin. Und dann wurde doch das Interesse offenbar an etwas anderem geweckt oder gewann Oberhand. Wie war denn da der Initiationsimpuls sozusagen? Wie kommt man zur Schauspielerei dann?
Oh, da könnte ich jetzt eine lustige Fassung machen. Ich kam zur Schauspielerei, weil ich in kleinen Theatergruppen mitgespielt habe, aufgrund dessen, weil da die schönsten Partys waren oder die besten Partys. Weil die Personen, die dort die Partys veranstaltet haben oder zugegen waren, waren teilweise Klassenkameradinnen oder junge Frauen, junge Männer aus meiner Abi-Zeit oder noch aus der Schulzeit oder vorher, die aber plötzlich eine Veränderung durchgemacht haben. So, und wenn ich jetzt den Grund sah, dass jetzt plötzlich betrachtest du das eine Mädchen ein Jahr später ganz anders und fragst dich, wo ist denn der Unterschied? Ne? Sie ist in der Theatergruppe und hat Glasmenagerie oder hat Stan von Endstation Sehnsucht irgendwie gespielt und da passiert eine Veränderung. Das weckte dann mein Interesse, wie sich jemand verändern kann und wenn man dann plötzlich aufmachen muss, um etwas zu erzählen zu können in Theatergruppen, ambitioniert, man hat war grün in den Ohren, man hat noch gebrannt für die Geschichte, die man über die Bühnenkante rüberbringen wollte. Aber ursprünglich waren es eigentlich die besseren Parts, weil die ein bisschen lockerer waren, weil die andere Themen plötzlich in ihren Köpfen hatten, sich für andere Sachen interessiert haben, die den Horizont ein bisschen erweitert haben, weil sie sich mit Literatur beschäftigt haben, mit Kultur beschäftigt haben. Ich war damals ja in dieser nahen freien Zeit, habe fast mein Abitur verkackt im wahrsten Sinne oder verhauen 1996, weil halt neben der Schule das Leben viel bunter war, viel, viel interessanter und es noch viel, viel mehr zu entdecken gab, dass meine Prioritäten sich einfach komplett verschoben haben. Aber ich hatte das große Glück über verschiedene Freundeskreise, dass ich sowohl einen Theaterfreundeskreis hatte mit jungen Theatergruppen, dann aber auch meine Clique, wo man ein bisschen Scheiße gebaut hat in den 90er Jahren, dann natürlich auch die Techno-Zeit, wo man an Türen gestanden hat, wo man irgendwie sich Wochen Wochenende lang in irgendwelchen Clubs rumgetrieben hat und kam dann verkeimt, verdreckt nach 2 Tagen nach Hause zum Frühstück, wo die Eltern am Frühstückstisch sagen, du kommst jetzt erst und ja, ich gehe schlafen und das möchte ich nicht missen. Das hat dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, was willst du denn werden? So, und ein NC war bei mir nicht ganz so gut, weil ich das Abi ja fast verhauen habe, also 3,1 oder so. Und da war Schauspielerei für mich noch unter ferner Liefen, weil in meinem Kopf noch abgespeichert war, man braucht einen Numerus Clausus von 1,0, was früher so war im Osten, weil man da genau gucken wollte, wer wird dann später die entscheidenden Stücke spielen, eventuelle Gastspiele im kapitalistischen Ausland machen oder im Westen und könnte da eventuell fliehen. Deshalb waren die alle parteikonform oder viel oder in jedem Bus saßen halt 2 von der Firma mit. Aber als dann später kein NC mehr gab, so nämlich zu meiner Zeit, wurde ich erst aufmerksam auf eine Frage von dem Leiter meiner Theatergruppe, Rolf Chemnitzer, dem ich auch meinen beruflichen Werdegang mit zu verdanken habe. Nee, den gibt's nicht mehr. Warum hast du mal überlegt, Schauspieler sowas zu machen, sowas studieren? Nee, ich komme nicht aus einer künstlerischen Familie, meine Eltern sind keine Schauspieler und so viele lesen habe ich auch nicht. Und man braucht, glaube ich, ein C von 1,0. Nee, braucht man nicht. Kannst du machen. Und ich war aber damals noch 96 oder nach meinem Zivildienst 3 Monate in Indien, habe da, das ist auch ein glücklicher Umstand, was nicht jeder konnte, und habe dort erstmal meine 90er Jahre verwursten können. Und dann ging es darum, wer bin ich, was will ich? Und hatte mich eingeschrieben an der Uni für Politikwissenschaften, ältere deutsche Sprache, Literatur und Germanistik. Und was interessiert mich? Wo geht's hin? Und dann in meiner Theatergruppe war das plötzlich so präsent, nicht nur wegen den tollen Partys, hast du mal vorgestellt, so wirklich mal beruflich zu machen, dich mal an einer Schauspielschule zu bewerben? Und dann, nee, weil ich bin nicht so klug oder nicht, bin ich so ein Künstler. Ich bin ja in so einem Arbeiterviertel aufgewachsen. Und hab's dann aber trotzdem mal gemacht. Und das war meine erste Bewerbung an Ernst Busch, hat mich an keiner weiteren Schule beworben, kam da in die Endrunde, wo ich dann aber eine Panikattacke an dem Tag bekommen habe oder realisiert habe, hier sind irgendwie 2000 Leute, die sich jedes Jahr bewerben. Davon werden irgendwie nur 20, 25 genommen. Und alle, die ich heute hier treffe und kennenlerne, die sind für mich schon Künstler in ihrem ganzen Attitude und Verhalten und machen es schon seit 2, 3 Jahren, bewerben sich an all Schauspielschulen in ganz Deutschland. Und du hast jetzt hier beim ersten Anlauf in der Endrunde und könntest heute mit dem Studienplatz rausgehen. Und da kam dann doch die Panik oder die Nervosität, kann ich dem gerecht werden? Oder die Verantwortung? Oder und dann hieß es, es ist kein Ja und kein Nein. Wir haben schon so einen Typen wie Sie. Wir stellen ja unsere Jahrgänge immer so zusammen. Sammeln Sie doch nochmal Erfahrung. Und dann kam ein Ja. Also erstmal das Nein von der Busch. Nicht bestanden die Endprüfung. Und dann ging ich raus, rief meine Ma an und sagte, nee, hat nicht geklappt. Und sie war eigentlich happy, weil sie immer sagte, singen, tanzen, pfeifen. Das, Mensch, ah toll, da machst du Kommunikationsdesign vielleicht oder an der Uni dann doch weiter mit Politikwissenschaften. Und ich sagte, nein. Ich weiß umso mehr, dass es das ist. Denn was mir dort gesagt wurde, war für mich so einleuchtend und so klar, dass ich Erfahrung sammeln muss. Dass ich mich nicht nur an der Ernst Busch ein zweites Mal bewerbe, sondern an allen Schauspielschulen, die es gibt, dass ich mehrere Rollen vorbereite, weil es das ist, was mich interessiert. Weil ich war glücklich, trotz der Absage an dem Tag oder trotz meiner Panikattacke oder der Erkenntnis, ich muss da ein bisschen mehr Verantwortung irgendwie in meinem Kopf haben. Und das hat meine Mutter noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Ein Jahr später hat es dann geklappt, aber da war nicht nur die einzige Schauspielschule, sondern andere in Deutschland auch, wo ich hätte raufgehen können und konnte mich dann aber für die Ernst Busch entscheiden, bin auch neben der Ernst Busch aufgewachsen und war dann sehr glücklich und habe zum ersten Mal ein Studium dann begonnen und auch abgeschlossen, also besser mit Auszeichnung, mein Abi habe ich fast verkackt und plötzlich habe ich was gemacht, was ich wollte, ja.
Und Dominik Graf, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich ein Regisseur, der dann in diesem Schauspielerleben eine vielleicht spezielle Rolle hat. Also der erste Kinofilm, Der rote Kakadu, im Angesicht des Verbrechens natürlich. Dann Christian Petzold, auch mit Barbara Silberner Bär in Berlin. Und Lars Kraume, Der Staat gegen Fritz Bauer. Das sind so 3 Regisseure, die ich...
Auch Matthias Glasner, ja.
Glasner jetzt mit Sterben. Also das ist so etwas, was ich im Zusammenhang mit deiner Karriere als so vielleicht ein bisschen, naja, so richtig Meilensteine vielleicht nicht, aber schon
so, schon
so Markierung gebe. Und du hast eben auch viel Theater gemacht, dann relativ viel Fernsehen, dann mehr Kino wieder. Ist das so eine lineare Entwicklung oder ist es einfach so passiert?
In dem Fall, ohne dass es despektierlich klingt, es ist so passiert. Ich habe ein Motto, das heißt, everything happened at the right time. Und da einfach fließen lassen. So, also keinen Druck dahinter machen. Ich kann aber, was ich bestimmen kann jeden Tag ist, fühle ich mich gut oder fühle ich mich nicht gut? Wenn ich mich nicht gut fühle, kann ich die Situation verändern. Wenn ich aber abends in meinem Bett liege, in meiner Kiste und kann auf den Tag zurückgucken, wie fühlt denn sich der Tag an? Was habe ich Neues kennengelernt? Was habe ich Neues dazugelernt? Was habe ich für Menschen kennenlernen dürfen? Was hat mich bereichert? Das bringt mir dann ja dann immer ein Lächeln ins Gesicht. Und ich sage, diesen Tag ist wieder ein neuer Tag in meinem Leben von diesen paar Jahren auf der blauen Murmel, auf der wir hier leben, der mich irgendwie ein Stück weiterentwickelt. Und das sind diese Meilensteine, die entstanden sind. Und Dominik ist da eben der erste Meilenstein, weil am Anfang habe ich nur Theater gemacht und habe gesagt, lass mich mal in Ruhe, film das Medium. Das kommt dann irgendwann noch, aber erstmal möchte ich mit den alten Hasen ein bisschen auf den Brettern meine ersten Erfahrungen sammeln. Und es war ja auch so, Berliner Ensemble am Deutschen Theater in Hamburg. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil das hat mir die Basis geschaffen, mit dem Sport zusammen oder der Disziplinierung, dass der Beruf es eben nicht geht um den roten Teppich und dass man irgendwie sein Schäfchen ins Trockene bringt und dass man irgendwie den tollen Chefarzt spielt oder den der alles drauf hat oder den absoluten Hero, sondern dass es auch dieses Medium Film und Theater eine Verantwortung hat. So, man unterscheiden muss zwischen Content oder zwischen, ist es jetzt einfach nur Entertainment oder ist es jetzt hier auch dann plötzlich mal das Glück Berliner Schule, ein Arthouse-Film und plötzlich spielst du ein Film, eine Rolle, die einen ganz anderen Tiefgang hat und du weißt im Vorfeld aber schon, so trocken wie es klingt, er wird nicht viele Zuschauer haben, weil er eben nicht unmittelbar auf Entertainment ausgelegt ist, aber die Fragen oder der Film, das Thema, um was es da geht, das ist einfach so wichtig und die Leute, die da mitgemacht haben, die wollten genau diese Frage stellen. Und das finde ich das Tolle in unserem Beruf, was einer der schönsten Berufe ist, dass man einfach so viel über sich erfahren kann, über seine Mitmenschen, über die eigene Gesellschaft. Und wenn man das schafft, diesen Humus, den man sich da anreichern darf, über unterschiedlichste Arbeiten zu benutzen für die folgenden Projekte, die nehme ich ja mal mit, weil ich ja als Privatperson meinen Humus ja anreiche durch alle Rollen, dann ist es ein großes Geschenk und ich dadurch vielleicht meine zukünftige Figur noch facettenreicher machen kann, weil ich mehr kennenlernen durfte, mehr erfahren durfte. Und das ist für mich, wenn ich Zuschauer bin, das Schönste, wenn ich nicht gleich eine plakative Figur sehe oder ein Schauspieler eine Figur spielt, sondern ich sehe irgendwie eine Persönlichkeit. Ich sehe einen Charakter, der in mir sofort Fragen hochbringt. So. Und ich habe plötzlich Interesse, den weiter zu beobachten. Dann ist es für mich ein tolles Zeichen, weil der Schauspieler es dann vermocht hat, eine Vielschichtigkeit zu erzeugen oder darzustellen und mein Interesse zu wecken. Weil das Banale interessiert mich eigentlich immer nicht, weil das Banale hat oftmals sehr komplexe Gründe, was dann zwar banal aussieht. Und ich nehme selten irgendwelche Aussagen immer einfach so hin, sondern bin immer sehr nachdenklich oder denke, wie kam es dazu? So, und bin eben selten jemand, der sich damit zufrieden gibt, okay, es ist so und wir gehen jetzt weiter, sondern wurde sich so entschieden, warum denn?
Da machen wir jetzt einen großen Bogen wieder zur Politik und auch wieder zu 2:1. Denn in dem Film wird deinem Charakter unter anderem gesagt, wo es darum geht, wie es alles gekommen ist und hin und her und so weiter. Naja, wen hast du denn gewählt? Mhm. Die Antwort ist, ich habe gar keinen gewählt. Wir hatten jetzt gerade Wahlen. Mhm. Es gab große Kampagnen dafür, dass gewählt wird. Es gibt Länder auf dieser Welt, da riskieren Menschen ihr Leben dafür, dass sie dieses Recht haben könnten. Der Fall der Mauer hat ja etwas besiegelt und das ist ja ein schneller abgeschlossener Vorgang. Der Zerfall eines Landes, eines Systems, etwas anderes ist ja ein langwieriger Prozess. Absolut. Besorgte Stimmen sehen Europa auch in diesem Prozess des Zerfalls im Moment. Wie ist da deine Einschätzung und wie ist da dein Engagement?
Ich bin zwiegespalten, bin da politisch sehr interessiert. Wir haben jetzt gerade die Wahlen, siehe Frankreich. Wir haben dies Jahr in 3 Bundesländern Landtagswahlen noch im Herbst. Wir wissen, dass der Kuchen neu verteilt wird. Nicht nur wegen Covid und nicht nur wegen den 2+4 Verträgen und der Ukraine, sondern einfach ehemalige Schwellenländer, die haben einfach jetzt, ob wir Brasilien nehmen, ob wir Mexiko, ob wir Indien nehmen, die einfach jetzt an einer anderen Stelle auch stehen. So. Und es gibt eben nicht nur dieses Monopol der USA oder dieser Weltmacht, die eben lange Zeit ihre Interessen durchsetzen konnten, weil sie die einzigen großen Global Player waren und die alle irgendwie ausstechen konnten. Der andere große Gegenspieler, Russland, war es früher. Heute ist es China, der viel, viel größer wird. Und dass man fast das Gefühl hat, eine Ära geht zu Ende. Und man versucht ja, seine Macht immer so lange zu halten, oder kann seine Macht so lange halten, bis entweder eine neue Macht entstanden ist und eine Epoche zu Ende gegangen ist. Es befinden wir uns gerade, glaube ich, so ähnlich wie Quastenflosser an einer Übergangszeit. Was gefährlich werden kann, was die Dynamiken betrifft, nicht nur innenpolitisch, auch außenpolitisch. Wenn, wie Heiner Müller gesagt hat, 10 Deutsche sind natürlich dümmer als 5 Deutsche. So. Wie schnell es ihm gehen kann, dass geschickte Populisten, das haben wir alles schon mal erlebt, aber haben wir daraus gelernt? So, schaffen wir es wirklich in Zeiten, wo wir unsicher sind, eben nicht uns zuzumachen aufgrund der Unsicherheit, sondern aufzumachen, zu sagen, ey, wir hatten solche Beispiele schon mal, lasst uns miteinander reden, lasst uns wieder zusammenkommen. So, es ist gerade eine sehr, sehr heiße Zeit, umso wichtiger ist es, wach zu bleiben, nicht festzugehen, seine Ängste ruhig zu zeigen und zu sagen, okay, was sind denn deine Bedenken? Das sind meine Bedenken, lass uns miteinander reden. Wenn wir das schaffen, das in den Mittelpunkt zu stellen, miteinander zu reden, ein Gesprächsangebot zu machen, das ist, glaube ich, der Schlüssel. So, Punkt.
NDR Kultur.